Ich weiß nicht, Niklas. Ich bin jetzt ein, zwei Jährchen von den 19 entfernt. Ich kann mich aber noch grob dran erinnern, wie es war. Und ich bin mir relativ sicher, dass man, wenn man mich mit einem Stier in den Raum gesteckt hätte und mir gesagt hätte, hau den um, dass ich jetzt nicht selbstbewusst in diesen Raum gegangen wäre. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weiche, unserem Filmcamp-Podcast ohne Mord, Folge 55. Wir reden wieder über Gonnereien und wir, das sind wie immer, mein lieber Freund Niklas.
Hallo.
Und ich, Lino. Hi.
Hi, Lino.
Na, rosenlose Frechheit, Verbrechen-Intros kriege ich nie durcheinander, war nicht das zweite Bild, was wir jetzt machen mussten hier.
Gut, wenn man so ein Serial Entrepreneur ist wie du, ne, und da wirklich seine Finger überall im Spiel hat,
ja.
Was soll man da auch machen?
Das ist ja, der kann nicht.
Einfach, also Elon Musk, der wird ja auch mal hier und da, weiß er nicht, fliegt er jetzt auf den Mars oder fährt er jetzt im Auto. Das kann man mal verwechseln, Lino.
Nur das Gelatine Kenobi Intro, das ist nicht mehr in meinem System. Da haben wir so lange nicht mehr aufgenommen. Ne? Das kommt nicht mit rein. Ja.
Gut, dass ich in ein paar Tagen jetzt erstmal in Urlaub fahre. Ja. Ich würde sagen, ihr müsst da mal ohne mich dann auch ran.
Ja, gut. Verbrechenlein Nummer 1. Verbrechenlein Nummer 2, Niklas. Ich habe ein kleines Update von der vergangenen Woche. Ich hatte ja so grob die Situation geschildert. Ne? Wir hatten,
Ich wollte dich ja noch privat auch fragen und habe es dann einfach gar nicht mehr gemacht und gar nicht mehr dran gedacht. Deswegen bin ich jetzt doppelt gespannt, weil ich gerade genauso viel weiß wie unsere ZuhörerInnen.
Fantastisch. Ja, also, ich werde jetzt nochmal so die Situation, wie sie, glaube ich, allen bekannt war, darlegen. Ne? Also, unser Nachbar oben, Katzen, ganz viele bei sich, ne, ist immer so ein bisschen, macht lustige Aktionen und so und hat halt momentan dann Leute bei sich wohnen gehabt, die ganz viele auch Gummibärchen und anderes Gummizeugs auch konsumiert haben und die wollte er dann also nicht mehr bei sich wohnen haben. Das war, glaube ich, der Status quo der Geschichte.
Aber das waren irgendwelche Freunde von ihm oder Leute, die ihm Gummibärchen irgendwie verkauft haben?
Nee, das waren, wie wir jetzt im Nachhinein rausgefunden haben, Bekannte von einem Bekannten.
Mhm, okay.
Sozusagen, ja. Und die wollte also jetzt nicht mehr in der Wohnung haben und ist dann zu meinem Mitbewohner gekommen, hat unten geklingelt und hat gefragt, ob der nicht mal mit denen reden könnte. Und da habe ich zu meinem Mitbewohner gesagt, du, Thilo, keine gute Idee.
Würde ich auch eher lassen.
Ja, ich bin ja jetzt quasi Verbrechensexperte, deswegen ist Thilo auch direkt zu mir gekommen. Und ich habe gesagt, sag ihm doch mal, er soll vielleicht die Polizei fragen, wenn Leute bei ihm wohnen, die da nicht wohnen sollen. Nun ist es also zu dem Gespräch gekommen und die Leute sind auch ohne Polizei aus seiner Wohnung gegangen.
Moment, Gespräch zwischen dem Nachbarn und den Leuten?
Zwischen dem Nachbarn und den
Leuten. Okay, also dein Mitbewohner hat sich da zurückgehalten.
Mein Mitbewohner hat sich auf, nachdem er auf mein Leben schwören musste, hat er sich zurückgehalten, haben den dritte Klasse Schwur gemacht. Und
okay, sehr gut.
Jetzt ist er also, sind sie also gegangen aus der Wohnung, aber halt nicht ohne den PC, ganz viele Ladegeräte, den Drucker und eben das Wichtigste, seinen heißgeliebten Elektroroller mitzunehmen.
Okay. So.
Dieser Elektroroller
war also tolle Leute auf jeden Fall, die er sich da in die Wohnung geholt hat.
Ja, nette Leute, ja. Und jetzt war also dieser Elektroroller weg und direkt nach unserer Aufnahme in der vergangenen Woche ist dann hat sich dann weiteres zugetragen. Der Elektroroller war jetzt weg und er hat einen Anruf bekommen. Von besagten Leuten, die gesagt haben, du kannst deinen Elektroroller wieder haben für 250 €.
Boah, das ist schon super dreist. Vor allem, er wusste ja schon, wer die sind, oder? Wenn es Bekannte von einem Bekannten sind, könnte man die ja schon identifizieren.
Er wusste, glaube ich, nicht so ganz, wer sie sind, hat aber in einem Moment des Genies, hat er, als die weg waren, den Ausweis von einem abfotografiert, von denen. Dadurch wusste es dann, ja. Und die wollten also jetzt in der Übergabe das Ganze regeln. 250 € sollte er mitbringen an einem Ort, die sie ihm dann noch sagen würden. Er sollte aber vorher beweisen, dass er 250 € hatte, die er nicht hatte. Ist also runter zu meinem Mitbewohner gekommen und hat gefragt, du Thilo, sag mal, hast du gerade 250 € da?
Mhm.
Mein Mitbewohner.
Auch eine coole Frage, die du sehr gerne hörst von Leuten.
Ja. Mein Mitbewohner, ja klar, gibt ihm die 250 Euro. Und dann hat er die also abfotografiert, denen das Foto geschickt als Beweis. Die wollten dann nochmal per FaceTime das Ganze überprüfen, dass er die auch wirklich jetzt gerade hat.
Ernsthaft?
Also er wieder runter zu Thilo mit der Kamera, hier sind die 250 Euro. So, und dann haben sie gesagt, ja, okay, Übergabeort, Straße XYZ. Und er hat gesagt, ja, da kann ich jetzt ja nicht hinkommen, weil ihr habt ja meinen Roller.
Das ist wie ein Film. Also ich muss auch, ja, ne? Ich muss auch schon mal jetzt sagen, ich weiß nicht, ob mein Fall, den ich rausgesucht habe, da mithalten kann.
Ob das stoppen kann, ja. Weiß ich auch nicht. Also haben wir einen Park, er hat dann in Absprache mit meinem Mitbewohner Thilo einen Park in der Nähe eben rausgesucht. Ne? Mhm. Ich war leider zu dem Zeitpunkt schon in Bielefeld bei meiner Freundin. Und dann hat Thilo die Polizei angerufen, weil er meinte, es wäre vielleicht keine schlechte Idee, wenn die sich dem Ganzen annehmen würde. Er erklärt das der Polizei, die Polizei komplett verwirrt schon. Also, weil die ganze Story erstmal, ne, und dann von Thilo erklärt, Polizist auch, ja, und wer sind Sie jetzt? Keine Ahnung, was Thilo damit zu tun hat, ne. Und trifft sich aber dann, die Polizei sagt, okay, gut, eigentlich machen wir so einen Scheiß nicht, aber gut, gehen wir halt jetzt da in diesen Park. Und dann gehen die da also in den Park, wo die Übergabe vereinbart wurde. Die Typen kamen nicht. Kriegt unser Nachbar irgendwann einen Anruf. Ja, wir würden das jetzt doch noch machen. Und dann meint unser Nachbar, kommt, dann machen wir es jetzt bei uns im Garten. Kommt zu mir in den Garten. Und dann,
perfekt. Aber ganz kurze Frage zwischendurch. Ja. Waren die Polizisten in Zivil?
Du meinst, waren es Steff und seine Kollegen?
Auch das?
Nee, also das nicht. Ich glaube nicht, das Detail habe ich jetzt nicht. Ich habe das Ganze leider nur von Erzählungen von meinem Mitbewohner, der sich im Gebüsch versteckt hat mit unserer Nachbarin und das Ganze beobachtet hat.
Das
und
auch falsch, aber okay.
Und naja, jedenfalls, das Ende des Lieds war jetzt also, dass sie sich in unserem Garten getroffen haben. Der Typ mit dem Roller kam an, die Übergabe war ausgemacht. Unser Nachbar kommt aus dem Keller raus, spaziert mit den 250 Euro hinter ihm, der Polizist. Und dann haben die also den Roller zurückbekommen und den Typen gestellt, der sich noch rausreden wollte mit der Ansage, ja, das war ja gar keine Übergabe. Unser Nachbar habe ihm einfach nur drum gebeten, ihm doch den Roller zurückzubringen, und als nette Geste für diesen Akt der Selbstlosigkeit wollte er ihm 250 Euro schenken.
Ja, und sehr glaubwürdig.
Stellt sich raus, der Typ, vorbestraft, mehrfach auch schon, ist schon ein bisschen aufgefallen, hat noch ein bisschen einen Schlag auf die Fingerchen bekommen vom Polizisten, hat gesagt, so nicht, mein Freund. Aber unser Nachbar jetzt wieder mit seinem Elektroroller. Also, Happy End zu der ganzen Roller.
Sehr schön. Und hat Thilo seine 250 Euro auch wieder bekommen, weil du hast eben gesagt, er ist dann auch mit den 250 Euro in den Garten gegangen.
Ja, Thilo hat seine 250 Euro bekommen. Sehr gut. Es war nur Monopoly-Geld. Thilo hat kein echtes Geld. Also, gar kein Problem.
Macht Sinn.
Ja. Genau, also das hat sich also jetzt vergangene Woche in meinem Haushalt abgespielt, aber
Wahnsinn.
Anders als man jetzt glauben mag, und wie ich es eigentlich vergangene Woche schon gesagt habe, eigentlich glaubt man es nicht mehr. Eigentlich reden wir nur noch über uns selbst, aber das wollen wir nicht so weiterführen. Nein, wir haben natürlich in jeder Woche, reden wir auch über ein großes Verbrechen. Das hat in dieser Woche Niklas vorbereitet, und danach kommen wir noch zum Community-Verbrechlein der Woche. Da schickt ihr uns ja immer selbst beobachtete oder selbst begangene Gaunereien ein. Über verbrechenfuerweichei@gmail.com oder Instagram, verbrechenfuerweichei heißen wir da. Reden wir mal drüber. Macht viel Spaß. Und wenn ihr uns jetzt noch eine richtig, richtig, richtig geile Bewertung dagelassen habt, aber nur so, dass er richtig geil, dann hören wir jetzt Niklas mit seinem ganz harmlosen Verbrechen.
Ja, also erstmal muss ich echt sagen, das wird natürlich schwer, da jetzt drauf zu folgen auf deine Geschichte.
Ja.
Ja, wir haben ja heute eine Schnapszahl. Hä? Heute ist Folge 55.
Hast du schon vergangene Woche angekündigt.
Genau, und da ist es ja, deswegen gibt es ja auch ein besonderes Thema. Und alle, die das jetzt hören, haben den Titel ja schon gesehen in der Folge. Für dich ist es jetzt neu. Und zwar gibt es heute das Kampfsport-Spezial.
Okay, das Kampfsport, alles klar.
Sehr gut. Und
Man muss auch schon mal sagen, ich finde es sehr gut, wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo wir uns so wenig um irgendwie organisatorische Sachen scheren, dass ich gar keine Ahnung habe, was das Spezial war. Ne? Also am Anfang haben wir uns noch überlegt, was machen wir für Folge 11? Mhm. Agenten-Spezial, Folge 22, keine Ahnung, Folge 33, mal schauen. Und jetzt einfach... mal schauen, wo mir da um die Ecke kommt.
Du erfährst es halt in der Folge, ist doch schön. Ja. Und zwar, ja gut, heute hätte ich es vielleicht auch dir nicht vorab sagen können, dann hättest du vielleicht dein Veto eingelegt. Wir reden nämlich heute über den Deadliest Man Alive. Okay. es wird nicht so schlimm, wie du denkst. Es wird nicht so schlimm, wie du denkst, Lino. Es wird relativ harmlos, aber eben weniger harmlos als sonst die Folge. Und zwar geht es heute um John Timothy Keehan, besser bekannt als Count Dante.
Klingt jetzt erstmal nach einem Star Wars Charakter. Also ich sag's, wie es ist.
Ich glaube, er wird da auch ganz gut reinpassen insgesamt. Mhm. John wurde 1939 in Chicago in den USA geboren und kam erstmal aus einer recht wohlhabenden Familie. Seine Eltern haben auch in den eher besseren Kreisen Chicagos verkehrt. Also jetzt erstmal nichts Auffälliges, nur er hat eigentlich alle Chancen gehabt. Als Jugendlicher ging er dann zum Boxunterricht und hat da großen Gefallen dran gefunden und nach seinem Highschool-Abschluss ist er der Army beigetreten.
Ja.
Und da ist er natürlich dann noch mehr mit Kampfsport in Verbindung gekommen, hat Nahkampftechniken natürlich gelernt, unter anderem aus dem Jiu-Jitsu und hat noch seine Leidenschaft für Kampfsport einfach noch weiter vertiefen können. Ja. 1962 ist er dann aus der Armee ausgetreten und begann, Judo und Karate zu unterrichten. So, in der Zeit war Karate noch recht rau, muss man sagen. Also es waren die meisten Leute, die damals Karate gelernt haben, waren ehemalige Soldaten, Polizisten, Leute, die tendenziell einfach vielleicht ein bisschen Bock auf Gewalt auch hatten. Mhm. Das Thema war jetzt noch nicht so verbreitet wie heute, wo Kinder reihenweise zum Karate geschickt werden. Es war aber gerade im Wachsen. Ja, also es ging halt gerade los so ein bisschen. Mhm. Ja. Und er hat sein Kampfsportinteresse damit immer weiter vertieft und auch Kontakt zu Robert Trias gesucht und von dem auch gelegentlich gelernt. Der hat in Philadelphia gewohnt, nicht in Chicago, er hat dort aber immer wieder auch trainiert. Und Robert Trias war eine ziemliche Größe in der Szene. Der hatte nämlich so mit die ersten Karate-Schulen in den USA geöffnet und war einfach eine Koryphäe auf dem Gebiet und war auch... ich weiß nicht, ob er der Vorstand, aber zumindest einer der höchsten Leute in der Karate Association der USA. Also der hatte schon was zu melden in der Szene.
Mhm. Der hat dann immer alle seine Schüler und Schülerinnen hat er so einfach Türen lackieren lassen und so, ne? Und
genau.
Bonsai-Bäume kleinschneiden.
Exakt so. Und auch gut, dass du sagst, es gibt vielleicht später auch nochmal die ein oder andere Parallele zu Cobra Kai, für alle, die die Serie geguckt haben. Mhm. Ich habe sie sehr gerne geguckt, deswegen... musste ich da hier und da auch an die Serie denken. Ja, John war fleißig dabei und man muss auch sagen, extrem talentiert. Also er war wirklich, er hatte die körperlichen Voraussetzungen, war groß und stark, hatte aber auch die Technik und galt einfach als extrem guter Kämpfer. Hat dann auch recht schnell seinen zweiten Dan bekommen, also den zweiten schwarzen Gürtel. Mhm. Und ist dann auch nach gar nicht so allzu langer Zeit zu einem lokalen Repräsentanten von dieser US Karate Association geworden. Also in dieser gleichen Association, in der auch Robert Trias war. Und die Position hat er jetzt genutzt, weil er hat ein bisschen mehr sich vorgestellt. Ja? Und er hat die genutzt, um den Kampfsport zu einem neuen Image zu verhelfen. Mhm. War dabei aber auch ein bisschen auf andere Elemente fokussiert. Also ihm ging es da ein bisschen weniger um die lange Tradition des Karate, um die Konzentration, die Disziplin, solche Themen, sondern er hat sich eher auf die Show-Elemente konzentriert und fand auch die Gewalt natürlich ganz spannend.
Ja.
Und damit hat er Turniere organisiert. In den Turnieren, in der Werbung dafür, war er dann zum Beispiel auf Flyern zu sehen, wie er Backsteine zerschlug und solche Sachen. Ah. Also er hat sich schon auch ganz gern selbst dargestellt.
Ja. Also so ein bisschen so ein Hulk Hogan. Der Hulk Hogan des Karates.
Der Hulk Hogan des Karates, so könnte man sagen.
Ja.
Und die Methode, muss man auch sagen, war auch sehr erfolgreich. Also seine Turniere waren extrem gut besucht. Unter anderem Bruce Lee war auch ein paar Mal da. Ja, das war noch vor seinem großen Durchbruch. Das war noch hier vor Enter the Dragon, ist ja, glaube ich, der große Film. Aber er war zumindest in der Szene auch da schon ein bisschen bekannt. John hat dann auch behauptet, dass er mal eine Zeit lang bei Bruce Lee trainiert hätte. Was mit der Timeline allerdings nicht ganz so realistisch ist, dass er das wirklich gemacht hat. Aber durch
die schon jahrelang tot einfach. Ja.
Genau.
Also erstmal, hieß der Film nicht Tiger and Dragon? Oder war das wieder was anderes?
Ich glaube, war Tiger and Dragon nicht Jet Li? Ja. Ich bin mir nicht sicher.
Viele Drachen auf jeden
Fall. Viele Drachen, viele Lies. Ich weiß es nicht.
Ja, ist ein Riesenproblem.
Nee, aber ich meine, es wäre Enter the Dragon gewesen.
Okay.
Kannst du nochmal fact-checken nachher. Ja, aber durch die Turniere und seine Persönlichkeit hat John jetzt auf jeden Fall viele neue Schüler gewonnen und sich einen Namen gemacht. Mhm. Und anscheinend, ja, also wenn man also sich Interviews mit Zeitzeugen anguckt, waren seine Shows, die er da abgezogen hat, auch wirklich beeindruckend. Also wie er da Steine zerschlagen und zertreten hat, die Art und Weise, wie er das gemacht hat, das konnten wirklich nicht viele. Und er war auch, wenn er im Dojo war, ziemlich diszipliniert. Also bei einer Show zum Beispiel hat er sich zu viele Backsteine vorgenommen und hat sich dabei dann die Hand gebrochen, weil er dreimal durchschlagen musste. Und ist aber am nächsten Tag trotzdem wieder im Dojo erschienen, dann einfach mit einem Verband rum und hat weitergemacht. Ja, also der hat keine Ausreden gelten lassen und hat wirklich den Kampfsport gelebt.
So ein bisschen wie wir früher, ne? Als wir uns auf dem Bolzplatz getroffen haben und so, ne? Und dann irgendwie es zu Meinungsverschiedenheiten kam, du mir einen aufs Maul gehauen hast und dann einfach am nächsten Tag ging es einfach weiter.
Ich möchte kurz anmerken, ja, bevor jetzt alle, die zuhören, einen falschen Eindruck kriegen, es war keine Meinungsverschiedenheit, sondern wir haben so einen Spaßkampf gemacht und ich habe dich aus Versehen getroffen. Das möchte ich kurz an der Stelle nochmal. Ich habe dir nicht aus einer Meinungsverschiedenheit aufs Maul gehauen. Das haben wir für alle Leute, die zuhören.
Niklas, komm, wir versuchen gerade unser Image ein bisschen zu verbessern. Ne? Wir wollen hier auch so ein bisschen in die Gewaltschiene abrutschen.
Das Bad Boy-Image.
Ja, genau. Und deswegen, wir belassen es jetzt bei der Geschichte, dass du mir so hart aufs Maul gehauen hast, dass ich geblutet habe. Aber das war gar kein Problem, weil ich das sehr männlich weggesteckt habe.
Okay, das stimmt. Ja. Wir haben auch bald, müssen wir jetzt auch an der Stelle mal ankündigen, ein neues Podcast-Projekt. Mhm. Verbrechen für super harte Leute.
Ja.
Das wird unser neuer zweiter Podcast. Also,
nur mit extrem viel Mord. Also
mit extrem.
Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viel Mord.
Der Podcast mit den meisten Morden.
Die meisten Morde aller Zeiten, ja.
So. Die gibt es heute zum Glück nicht.
Ja.
Nochmal der Hinweis. Ja, aber nicht nur Disziplin hatte er, sondern er genoss es halt auch, im Rampenlicht zu stehen und war auch etwas arrogant. Und durch diese Arroganz und das Rampenlicht und seine bisschen unorthodoxe Herangehensweise hat er sich auch ziemlich häufig mit anderen Karate-Lehrern verstritten, da er seine Turniere mit Vollkontakt auch veranstalten wollte, allerdings ohne Schutzkleidung, also dass Leute sich einfach wirklich halt aufs Maul hauen. Damals war der Standard aber, dass du entweder Schutzkleidung hast und Vollkontakt machst oder halt deine Schläge abstoppst. Das heißt, du machst es so wie wir auf dem Bolzplatz und haust dich und hörst vorher auf und dann ist halt blöd, wenn es dann nicht mal klappt, aber dass man halt eben nicht durchzieht und einen wirklich trifft.
Ja.
Das war der Standard. Den wollte er aber nicht anhalten.
Nee.
Was man ihm aber zugute halten muss, neben seinem Hang zu, ich sag mal, etwas härteren Methoden, er war einer der ersten weißen Karatelehrer überhaupt in den USA, die nicht weiße Schüler angenommen haben als weißer Karatelehrer. Ja, das war zu der Zeit ziemlich unüblich und er hatte ziemlich viele schwarze Schüler auch. Was durchaus nicht jeder Karate oder die meisten Karate-Lehrer sogar nicht so gemacht haben damals.
Wir sind immer noch in den 60ern gerade, oder?
Ja, wir sind in den 60ern gerade. Frühe 60er sogar. Ja, da war man noch nicht ganz so weit. Ja. Und durch seine Eigenarten und durch seinen immer weiter wachsenden Einfluss zerstritt er sich mit Robert Trias. John selbst hat dann später behauptet, das wäre, weil Robert Trias was dagegen hatte, dass er Schwarze unterrichtet hat. Robert Trias hat dagegen gehalten, hey, ein großer Teil meiner Schüler ist selbst schwarz, deswegen ist das totaler Quatsch. Ich habe keine
dagegen
Ahnung,
gehalten,
wo die
ja, ich habe schwarze Freunde.
Genau, ich habe auch ein paar schwarze Freunde.
Ich kann gar nicht rassistisch sein, ja.
Genau. Nee, was da die Wahrheit ist, weiß ich nicht. Da will ich auch jetzt nicht keine Vermutung aufstellen, weil ich kann, also beides ist nicht abwegig.
Nee, das machen wir auch nicht, weil hier in diesem Podcast
Spekulationen gibt es hier gar nicht.
Nein.
Und 1964 wurde dann John aus dieser Karate Association ausgeschlossen, aufgrund der Streitereien mit Robert Trias. Ja, aber John machte einfach weiter und hat sich auch weiter mit anderen Dojos gestritten. Er hat sich gedacht, gut, dann mache ich halt mein eigenes Ding, ich brauche da die Association nicht.
Tendenziell, also gut, er war jetzt selbst Kampfsportler, aber die dümmste Idee aller Zeiten, sich mit Dojos zu streiten. Also das sind so...
ja.
Die letzten Leute, die man provozieren will im Grunde.
Aber wenn du selbst denkst, dass du der Allerkrasseste bist,
ja,
dann kann das passieren. Hm. Und ein halbes Jahr später hatte er dann so einen krassen Streit mit einem anderen Karatelehrer, der dann so eskaliert ist, dass er sich zusammen mit einem Freund einfach schön einen hinter die Binde gekippt hat. Und dann sind sie zu zweit zu diesem verfeindeten Dojo gefahren und haben dort versucht, ein Fenster mit Dynamit zu sprengen.
Mm. Muss man auch sagen, leichter Overkill. Also ich würde sagen, so Fenster, auch in den 60ern vor allem, da gab es bestimmt noch keine Doppelt-Dreifach-Verglasung und sowas. Backstein.
Backstein hatte er ja. Hat er ja dauernd zerschlagen. Das heißt, er hat ja, Zugang zu Backstein.
Ah, wahrscheinlich ist einfach seine Sicht auf die Dinge ist komplett verzerrt, weil er alles einfach zu Brei hauen konnte. Dann dachte er wahrscheinlich so, der hat sich wahrscheinlich mit Backstein zugedeckt oder auf Backstein geschlafen, weil er dachte, das ist so weich. Also damit kann man ja kein Fenster
einbauen. Genau, hat sich gedacht, unmöglich. Das ist ja überhaupt kein Statement da. Wenn ich dem jetzt den Schädel einkloppe, das sagt ja nichts aus.
Ja, genau.
Da muss schon Dynamit her. Ja.
Ja.
Leider wurden er und sein Kumpel dabei erwischt und John wurde zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt.
Mhm.
Aber auch davon hat er sich nicht groß beirren lassen und hat sich gedacht, gut, war trotzdem eine gute Aktion. Ich kaufe mir zur Belohnung jetzt erstmal was Nettes für mich selbst und zwar ein Löwenjunges.
Mhm.
Mhm. Und das Löwenjunge hat er dann in seinem Dojo gehalten und ist auch mal wieder mit einem Hund quasi Gassi gegangen.
Ja.
Bis 1969 konnte man nämlich noch legal gefährliche Tiere wie Löwen kaufen. Das war erst danach illegal.
Ist das immer noch überall illegal? Weil, also ich meine, jetzt war bei Tiger King das Ding, dass das illegal war alles oder wie?
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich vermute, dass es Gesetze auf Staatenebene waren und nicht, also ne, dass es dann nicht in den ganzen USA legal war, sondern dann eben vom Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Ja, und vermutlich, also das war ja ohne Auflagen, er hat das Ding ja einfach gekauft, also das Ding, den Löwen einfach gekauft.
Ja.
Ich schätze mal bei Tiger King, dass es nicht ganz ohne Auflagen geht, auch wenn das natürlich trotzdem fragwürdig ist.
Ja.
In Ohio herrschen eh andere Gesetze.
Die sind bei Hangover auch gar nicht bei Mike Tyson eingebrochen und haben den Tiger geklaut, sondern hier bei unserem John. Das war eigentlich die Originalstory. Und die haben es einfach ins 21. Jahrhundert transportiert, indem sie Mike Tyson dafür ausgewählt haben.
Aber eigentlich ist es eigentlich hier passiert, das stimmt.
Ja.
Aber so hat er einen Löwen, hat sich damit natürlich noch mal mehr Namen gemacht, weil wenn du der Typ bist, der mit einem Löwen durch die Nachbarschaft spazieren geht, fällst du tendenziell auf.
Mhm.
Und auch durch andere Sachen ist er aufgefallen. Zum Beispiel hat er Interviews in Kampfsportmagazinen gegeben, und hat dort behauptet, dass er in China und Thailand an Deathmatches teilgenommen hätte, also Kampfsportturniere, bei denen es um Leben und Tod ging.
Mm.
Und dass er da auch hat dann auch erzählt, wie er da halt Leute einfach totgehauen hat bei den Kämpfen und da dann da erfolgreich hervorgegangen ist bei den Turnieren.
Mm-hmm.
Ja, später haben dann so ziemlich alle, die Ahnung von der Thematik hatten, sehr stark angezweifelt, dass er wirklich auch nur jemals in die Nähe von einem solchen Turnier gekommen sei.
Mm.
Manche haben gesagt, ja, solche Turniere gibt's halt auch gar nicht. Andere haben gesagt, solche Turniere gab's schon in abgelegenen Gegenden Chinas, in kleinerer Form, als John das beschrieben hat, aber schon. Aber es wäre halt niemals jemand, der nicht von da war, irgendwie dazugekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie glaubhaft das wirklich ist, dass es die überhaupt gab, diese Turniere. Aber
ist doch fantastisch, weil sowas kannst du halt auch nur in den 60ern machen.
Mhm.
Sobald das Internet erfunden wird, funktioniert das einfach nicht mehr. Da kann jeder so Death Tournament China eingeben. Und man weiß direkt so, ja, nee.
Und ist findet da was. Ja. Ja. Aber das, gut, das Geheimnis. Und natürlich hat John da mit teilgenommen und so alle platt gemacht.
Ja.
Ja, und auch selbst hat er weiter fleißig Turniere veranstaltet. Und auch da hat sich immer wieder was Neues ausgedacht. Also 1967 hat er damit geworben, dass einer seiner Schüler bei einem Turnier einen Stier mit nur einem Schlag töten würde.
Mm.
Also auch nicht besonders sympathisch, aber zumindest beeindruckend.
Ja.
Er ist dann auch mit einem Stier hinten auf seinem Pickup-Truck herumgefahren, die Tage vorm Turnier, um Werbung dafür zu machen.
Mm.
Ja. Dazu muss man sagen, glücklicherweise wurde die Show dann abgesagt, kurz vorher, von der Tierschutzbehörde.
Okay, ich bin gerade verwundert, dass 1967 die Tierschutzbehörde schon so weit war, dass sie gesagt haben, nee, das machen wir nicht, lieber John.
Ja gut, die haben halt da, glaube ich, schon ein bisschen Druck gemacht, dass man da vielleicht nicht vor laufender Menge einfach einen Stier totschlagen
muss. Ja, das stimmt. Also das macht man ja auch nirgends auf der Welt, irgendwie Stiere vor Publikum umnieten oder so für irgendwelche traditionellen Geschichten. Nee, das stimmt, sowas kann ich mir nicht vorstellen. Also dass sowas durchgeht in den 60ern, nee.
Ja, zumindest Chicago war da wohl weiter als Spanien, Lino. Was soll ich dir sagen? Ja, allerdings ist auch nicht ganz klar, ob es wirklich die Tierschutzbehörde war, muss man sogar an der Stelle sagen. Weil der Schüler, der den Stier hätte töten sollen, der war damals erst 19. Und im Nachhinein, ja, also Jahrzehnte später, wurde er dann nochmal interviewt und hat selbst vermutet, dass John niemals wirklich geplant hat, ihn den Stier töten zu lassen. Alleine schon deswegen, weil er halt ein 19-jähriger dünner Hering war, der überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre, so einen Stier zu töten. Und er sagt halt auch, ja gut, ich denke mir halt auch, gut, als 19-Jähriger, da überschätzt man sich halt selber. Und wenn dein Karate-Lehrer dir mit 19 gesagt hätte, ja, du kannst auf jeden Fall einen Stier totschlagen, hast du gesagt, ja, auf jeden Fall, klar, das kann ich.
Aber ich finde auch geil, dass der halt so auch selbst gar nicht wusste, wie er das anstellen soll. Und einfach so gesagt, ey du, ich hab da eine riesen Idee. Ich nehme mir den Stier, ich nehme dich, hau ihn um. Ja. Hau ihn einfach um. Ewald Lien-Style.
Gut, also als 19-Jähriger sagst du dann, klar, kann ich. Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, Niklas. Ich bin jetzt ein, zwei Jährchen von den 19 entfernt. Ich kann mich aber noch grob dran erinnern, wie es war. Und ich bin mir relativ sicher, dass man, wenn man mich mit einem Stier in den Raum gesteckt hätte und mir gesagt hätte, hau den um, dass ich jetzt nicht selbstbewusst in diesen Raum gegangen wäre.
Also, ich sag's, wie es ist, Lino. Ich war mit 19 damals noch ein bisschen sportlicher als jetzt. Und damals war ich noch regelmäßig beim Boxtraining. Hätte mein Boxtrainer mir damals gesagt, so, du bereitest dich jetzt mal 2 Wochen vor und dann stelle ich dich hin, Stier, und du hast den um, hätte ich gesagt, klar.
Klar, gar kein Problem.
Klar, Coach, das kriege ich hin.
Ja.
Also, sage ich dir, wie es ist. Mit 19 hätte ich, wenn mir das jemand gesagt hätte, du kannst das, hätte ich das geglaubt.
Ja, man muss aber auch dazu, um das von Niklas so ein bisschen einzuordnen, muss man auch dazu sagen, Niklas hat auch irgendwie ein Tutorial über irgendein Programmierding gelesen oder so und sich dann in irgendwelche Foren, in irgendwelchen Foren angemeldet und gesagt, ey, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema XY, ich kenne mich damit schon relativ gut aus.
schon ziemlich gut. Das ist richtig. Also sagen wir mal so, in dem Alter habe ich auf jeden Fall zur leichter Selbstüberschätzung.
Minimal, ja.
Deswegen, das sehe ich schon. Und wahrscheinlich hat er natürlich da auch eine ganz tolle Technik beigebracht bekommen, die er am Sandsack dann geübt hat.
Ja.
Und dann hat er gesagt, so ist es gleich jetzt halt nur am Stier statt am Sandsack. Deswegen gar
hat sich noch
Thema.
So ein Bild auf den Sandsack geklebt. Meinst du, ja, ist schon relativ nah dran, muss einfach sagen. Ja. Genau.
Von daher gar kein Problem. Aber wahrscheinlich war es sogar nicht mal, oder es könnte sogar sein, dass es gar nicht die Tierschutzbehörde wirklich war, sondern dass John das nie geplant hat und dann einfach gesagt hat, oh nee, die Tierschutzbehörde hat das gerade abgesagt.
Ja.
Aber das war auch nicht der einzige Stunt, den John genutzt hat, um mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Er hat zum Beispiel auch mal behauptet, dass er zu Muhammad Ali nach Hause gefahren wäre, dort geklopft hätte und gesagt hätte, so komm, jetzt komm mal raus, Freundchen, ich will kämpfen. Hat dann aber nicht aufgemacht.
Ja.
Hat dann auch später nochmal, es gab dann auch Zeitungsartikel, wo er dann quasi auch nochmal gesagt hat, hier komm, ich fordere dich raus, ist aber dann nicht drauf eingegangen. Außerdem hat er seinen Namen geändert, ich habe es ja ganz am Anfang schon mal kurz gesagt, und zwar zu Count Juan Rafael Dante. Da seine Eltern angeblich vom spanischen Bürgerkrieg geflohen waren und ihren Namen ändern mussten. Und sie waren eben adelig und hatten deswegen Angst, dass sich spanische Kommunisten an ihn rächen würden, die eben nicht besonders gut auf den Adel zu sprechen waren. Und deswegen haben sie den Namen geändert. Er hatte eigentlich irische Vornamen, also der Nachname Kihan lässt ja vermuten, dass er Ire war. Spanischer Graf klang dann für ihn wahrscheinlich aber einfach spannender, als ganz normaler Ire einfach zu sein.
Bewegtes Leben auch, ne? Ein Spanier, der irgendwie in den USA groß geworden ist, aber eigentlich auch die Hälfte der Zeit irgendwelche Leute in China in den Turnieren umgebracht hat. Das ist auch, also ein Werdegang in den 60ern, das muss, und 50ern, das muss man sagen, hat nicht jeder hingelegt damals, ne?
Nee, also deswegen, also es hat schon Grund, warum es Artikel über den guten Mann gibt und warum ich heute über ihn erzähle. Ich habe den auch schon sehr lange auf meiner Liste. Ich musste halt nur auf eine Sonderfolge warten. Ah, Deadliest Man Alive passt halt nicht 100% zum Podcast ohne Mord.
Ja.
Und nach dieser Namensänderung ist er dann von da an auch auf Turnieren mit Cape mal aufgetreten, wie ein Superheld, und hatte schwarz gefärbte Haare, weil klar, Spanier, da braucht man vielleicht dann doch eher die schwarz gefärbten Haare. War auch ganz praktisch, weil er im selben Jahr auch einen Friseursalon eröffnet hat. Da hat er nämlich auch einen Teil seines Geldes gemacht. Ja, und seine Ambitionen wurden dann auch immer größer, was er aber jetzt dann in den gesamten USA Werbung schalten ließ. Hauptsächlich in Comicbüchern. Also er kannte seine Zielgruppe schon ganz gut.
Okay.
Mit folgendem Text. Ich lese jetzt vor. Ich habe selbst übersetzt. Verlinkt ist auch nochmal der Originaltext auf Englisch. Ich lese es jetzt aber auf Deutsch übersetzt vor. Ja, dies ist die tödlichste und angsteinflößendste der Menschheit bekannte Kampfkunst. Und das unerreicht. Ihre verstümmelnden, entstellenden, paralysierenden und verkrüppelnden Techniken sind nur wenigen Menschen weltweit bekannt. Ein Dimmak-Experte kann problemlos viele Judo, Karate, Kung-Fu, Aikido und Kung-Fu-Experten mit nur Fingerspitzendruck seiner mörderischen Gifthandwaffen töten. Niemand Geringeres als Count Dante, der tödlichste Mann, der je gelebt hat, der Kronprinz des Todes, wird dich Schritt für Schritt durch jede Bewegung instruieren.
Ja, fantastisch. Auch Gifthand finde ich auch gut, dass es auch noch mit eingebaut hat, so nicht nur die Schläge töten, sondern auch noch das Gift da drin.
Mörderische Gifthandwaffen. Das ist ja dieses Dimmak. Dimmak ist quasi ein Begriff, der kommt auch nicht von Count Dante, der für Techniken steht, die quasi mit teilweise auch ein bisschen Verzögerung dich entweder töten oder zumindest lähmen können dann einfach.
Also so ein bisschen das Kill-Building. Also die Fünf-Finger-Herz-Pressur-Technik, wo du dann fünf Schritte gehst und dann umklappst.
Exakt das.
Fantastisch. Ich finde auch geil, der Typ ist so ein wandelndes Meme im Grunde. Also es ist, es gibt auch so Spiele oder immer so Memes und Gedankendinger, wie viele, weiß ich nicht, Hühnchen bräuchte es, damit du nicht mehr klarkommen würdest in dem Fall.
Was?
Kennst du das nicht, wenn man so den Klassiker? Also, wie viele Fünfjährige würdest du packen, Niklas? So in so einem
Ach so, 1G, sowas.
So, ja, sowas ja. In der Art. Oder wie viele Hühnchen würdest du, weiß ich nicht, 100 Hühnchen gegen dich, wer würde gewinnen? Und der der war einfach so der wandelnde Typ, der einfach gesagt hat, so, ja, gib mir, weiß ich nicht, 10 Tiger, ich mach sie platt.
alle.
Ja.
Wie viele Hühnchen kannst du besiegen? Alle.
Ja, genau. Er war einfach der Typ, der das quasi in die Realität bringen wollte.
Kann man so sagen. Und es gibt sogar Spekulationen, ja, wie bewiesen die sind, ist eine andere Frage, aber es wurde sogar spekuliert, dass Bruce Lee an den Folgen eines Dimmak-Schlags quasi gestorben ist. Also das quasi ein Schlag bei ihm zeitverzögert quasi den Tod ausgelöst hat.
Ist der nicht in einem Autounfall gestorben?
Ich habe das, also wenn du auf den Wikipedia-Artikel von Dimmak gehst, der wird auch in den Quellen verlinkt, steht das als Spekulation drin. Ob das, ja, vielleicht hat er deswegen ja einen Autounfall gebaut. Jemand hat ihn geschlagen, dann ist er ins Auto gestiegen und dann 5 Minuten später.
Aber ich muss auch dazu sagen, ich dachte auch bis eben, dass Enter the Dragon Tiger ein Dragon hieß und das ist kompletter Schwachsinn. Aber
also, wie gesagt, das ist eine reine Spekulation. Ich habe Bruce Lee jetzt nicht mehr im Detail recherchiert. Das könnt ihr uns gerne mal einschicken. Also wenn ihr große Kampfsport-Freunde seid, dann schickt
wenn uns. Wenn ihr Bock gerne habt, Recherche zu betreiben, die wir zu faul sind zu betreiben, dann schreibt uns gerne.
Ja, kurze Frage, würdest du das kaufen, Leno? Also wenn du so eine Anzeige liest mit mörderischen Gifthandwaffen, hättest du Bock? Sagen wir mal, also versetz dich mal in den, ich sag mal, 14-, 15-jährigen Leno rein.
Ich hab zufällig gestern eine Mail bekommen, wo das drin stand, genau das, und ich habe mich angemeldet dafür.
Sehr gut.
Ich habe da ein Abo geholt.
Dann bist du jetzt, hast du jetzt wahrscheinlich schon bei dir zu Hause das World's Deadliest Fighting Secrets Magazin liegen.
Ja.
Ja, das konnten die Leute da nämlich auch kaufen. Und darin wurde unter anderem der Dance of Death beschrieben, ja, mit dem du eben Leute töten kannst. Ein ganz großer Teil des Inhalts ein ganz großer Teil des Inhalts des Magazins war auch einfach Angeberei darüber, wie krass Count Dante war, was er schon alles Krasses gemacht hat.
Und
ganz viele Fotostrecken von ihm und sowas. Also war so ein bisschen die Bravo für Kämpfer. Und zusätzlich gab es natürlich auch noch eine Mitgliedschaft in der Black Dragon Fighting Society. Das war die er selbst gegründet hat. Und das hat ziemlich gut funktioniert, weil pubertierende Teenager-Jungs, die Comichefte lesen, in denen sich Leute aufs Maul hauen, die sind tendenziell gar nicht so abgeneigt davon, selbst zu lernen, wie sie anderen aufs Maul hauen können. Deswegen hat das ziemlich gut funktioniert. Und er hat ziemlich viel Geld eingenommen, konnte noch weitere Dojos eröffnen und immer mehr Turniere veranstalten. Die hatte dann jetzt aber, dadurch, dass er jetzt auch keine keine Verbindung mehr zur Karate Association der USA hatte, hat er die natürlich auch mit Vollkontakt veranstaltet. Und das Kampfsportmagazin Black Belt, was so eins der größten, wenn nicht sogar das größte war zu der Zeit, hat sich dann irgendwann auch geweigert, von den Turnieren zu berichten, da die einfach zu brutal waren und es auch den Zuschauern wenig um die Kampfkunst an sich ging und eher darum, einfach Gewalt zu sehen. Und oft hast du auch einfach da Blut auf die Matten tropfen sehen, weil die Leute sich halt einfach aufs Maul gehauen haben, ohne irgendwelchen Schutz. Und viele haben es
Also das ist auch eine Art des Kampfsports, die will man auch heutzutage nicht mehr sehen, ne?
Naja, du spielst jetzt auf Mixed Martial Arts und UFC an, aber da muss man sagen, da gibt es ja zumindest gewisse Schutzvorrichtungen, ja, auch wenn das natürlich brutal und blutig sein kann, es ist zumindest ein bisschen was anderes und vor allem stehen sich da auch meistens dann nicht irgendwelche Teenager gegenüber.
Ja gut, das stimmt.
Das macht halt auch nochmal einen Unterschied. Und also viele Berichte gab es dann auch darüber, dass es dann eher auch so Amateurboxen glich, weil die Leute dann jetzt nicht besonders cool, wie man sich's vorstellt, mit irgendwelchen coolen Kampftechniken gekämpft haben, sondern die haben sich dann einfach wirklich hart ins Gesicht gehauen und bis dann halt einer umgefallen ist, so ungefähr. Also es war nicht jetzt immer große Kampfkunst, die du dort sehen konntest, sondern es war einfach viel Gewalt auch.
Ja.
1970 hatte Count Dante dann Stress mit einem Mitglied von der Green Dragon Society's Black Cobra Hall of Kung Fu and Kenpo.
Fantastisch.
Ja, Rolls of the Tongue. Und das kannst du dir natürlich, wenn du der Black Dragon Society angehörst, nicht bieten lassen.
Nee, klar.
Und deswegen meldet er sich dann bei einem seiner alten Schüler, Jim Konsevich, der mittlerweile ein eigenes Dojo hatte. Und dieser trommelte dann noch drei weitere Schüler zusammen. Ja, im Nachhinein hat Count Dante dann auch gesagt, naja gut, das waren halt irgendwie drei junge, klapprige Schüler, die jetzt nicht besonders mutig oder stark wirkten, aber gut, das waren dann wohl die sie auftreiben konnten. Und gemeinsam gingen sie dann zum verfeindeten Dojo. Ja. Und dort angekommen, haben sie sich erstmal als Polizisten ausgegeben und dann hat Dante die Tür eingetreten und drinnen befanden sich 6 Green Dragon Mitglieder. Green Dragon Society Mitglieder. Und was danach ganz genau passiert ist, also wie es dann losgegangen ist, da widersprechen sich die Berichte so ein bisschen. Also ob jetzt dann, als dann die Tür eingetreten wurde, die Green Dragon Society angefangen hat oder ob es Dante war, der direkt losgerannt ist nach einem Bericht und einem wirklich, ohne dass er irgendwas ahnen konnte, direkt ins Gesicht geschlagen hat, da unterscheiden sich die Berichte ein bisschen. Was aber...
Ich würde sagen, es ist eigentlich vollkommen egal, weil mit dem Eintreten der Tür bei einem Karate-Dojo musst du dir auf jeden Fall schon die Schuld für ich habe angefangen in die Schuhe schieben lassen. Also du kannst ja nicht in fucking Karate-Dojo gegen die Tür eintreten und sagen, was los? Und dann sagen, ja, aber die haben angefangen.
Die haben zuerst gehauen. Ja. Ich habe gar nichts gemacht. Das ist so ein bisschen die Taktik, wie man mit Geschwistern früher hatte. Wenn man irgendwie die Arme rumgewirbelt hat und möglichst nah aufs Geschwisterkind irgendwie zugegangen ist oder so, und dann gesagt, ja, du bist, ich bin nur gerade ausgegangen, du standst dann halt im Weg, kann ich ja auch nichts für, so ungefähr.
Gut, ich bin Einzelkind.
Jeder von unseren Zuhörern, der Geschwister hat, wird die Situation kennen.
Da würde mich jetzt eigentlich sogar fast mehr interessieren. Also, das machen wir vielleicht noch, machen wir so neben dem Q&A für die Niedertracht später, machen wir noch eine Umfrage. Da dürfen nur Leute mit Geschwistern bitte teilnehmen und ich will wissen, wie viele von euch mit wirbelnden Armen durch die Wohnung gelaufen sind und haben irgendwie gesagt, ja, ich bin hier nur mit wirbelnden Armen durch die Wohnung gelaufen. Also,
jedoch, und dann gehst du dann halt auf ihre Geschwister zu und dann halt, dann sind sie halt selbst schuld, wenn sie getroffen werden quasi.
Also, weiß ich jetzt nicht, wie verbreitet doch, das ist. Doch, ich bin halt immer mit wirbelnden Armen einfach gegen die Tür gelaufen und habe gesagt, was soll die Scheiße.
Das
ist
das Schicksal des Einzelkindes.
Ja, alle haben das so gemacht, ja.
Schreibt's in die Kommentare.
Ja. Yeah.
Ja, auf jeden Fall nicht ganz klar, wie es angefangen hat. Auf jeden Fall, was klar war, ist, es ging eine Schlägerei natürlich los. Mhm. Bei dieser Schlägerei kamen dann auch Waffen zum Einsatz, unter anderem Nunchakos und auch asiatische Schwerter. Und ein Green Dragon Trainer wurde dabei ziemlich schwer im Auge verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Und der ehemalige Schüler von Dante, Jim, wurde mit einem Schwert getroffen. Daraufhin endete dann auch recht schnell der Kampf und die meisten flohen, weil dann wurde es den Leuten dann doch zu brutal. Jim schafft es noch, auf die Straße rauszulaufen, ist aber dann dort auf den Bürgersteig gefallen und noch am Ort gestorben, leider.
Warte mal, Jim war der ehemalige Schüler.
Der ehemalige Schüler, Jim Kotzowitsch. Ja. Oh. Genau. Der wurde vom Schwert getroffen. Und ja, daraufhin sind natürlich die beteiligten Männer vor Gericht gelandet. Dante wurde allerdings freigesprochen, da er ja nicht direkt für den Tod seines Freundes verantwortlich war. Ja, mhm. Er hat ja nur die Tür eingetreten, ist ja nur mit wirbelnden Armen ins Dojo gelaufen. Der Richter hat es aber sehr, sehr klar gemacht, dass er ihn wohl sehr wohl als schuldig angesehen hat und einfach nur nicht den juristischen Rahmen hatte, um ihn zu verurteilen. Mhm. Also er hat dann gesagt, ey, du bist genauso schuldig, ich muss dich nur freisprechen quasi.
Ja.
Dante hat sich daraufhin auch öffentlich entschuldigt und sagte, ja, er wolle jetzt niemanden mehr angreifen und sich höchstens nur noch verteidigen. Hat er allerdings auch nicht so 100% ernst gemeint, weil er sich danach noch ziemlich häufig geprügelt hat auch. Also der Hang zur Gewalt ist nicht so ganz weggegangen. Mhm. Und es ging so weit, dass er sich dann irgendwann einmal mit dem Gangsterboss Jimmy the Bomber Katura angelegt hat.
Mhm.
Und
also sehr geile Spitznamen in dieser Folge. Wir haben nicht jede Folge Spitznamen, aber hier mit den ganzen Green und Black Dragons und The Bomber und The Deadliest Man Alive ist schon nicht schlecht.
Das Leben müsste man eigentlich auch mal verfilmen. Eigentlich müsste man Count Dante, da müsste es eigentlich einen Film zu geben. Das ist das ist zu gut, um es nicht zu verfilmen. Aber dieser Jimmy the Bomber hatte bereits früher für Al Capone Taxen in die Luft gesprengt während der Taxikriege der 20er und 30er Jahre. Und war mittlerweile dann selbst eine Unterweltgröße. Schon was älter, aber hatte noch was zu sagen in der Unterwelt.
Mhm.
Das heißt, das war tendenziell nicht die beste Person, um sich mit ihr anzulegen. Und
ja, gut. Der Mann, der wollte einen Stier mit einem Schlag umhauen. Der Mann, der hat gesagt, ich spaziere jetzt in ein anderes Dojo und mache da 1-8. Also ich weiß jetzt nicht, der hatte wahrscheinlich auch so leichte Probleme mit Selbstüberschätzung. Der war so ein bisschen der 15-jährige Niklas, der einfach so in ihm hängen geblieben ist.
Das wahrscheinlich, ja.
Ja.
Allerdings hat er da in dem Fall auf seinen Anwalt gehört, der auch ganz gute Kontakte in die Unterwelt hatte und der ihm empfohlen hat, hey, lass mich das vielleicht mal regeln, weil das endet nicht so gut, wenn du da jetzt Stress machst. Das hat er auch eingesehen, hat dann $25.000 Strafe an Jimmy gezahlt. Und dann war die Sache gegessen. Allerdings war das gleichzeitig auch der erste Berührungspunkt von ihm mit dem organisierten Verbrechen.
Mhm.
Und wie es der Zufall so will, wurde 1974 dann aus den Purolator Armored Express Schließfächern, Purolator war eine Sicherheitsfirma für Geldtransporte, dort wurden 4,3 Millionen US-Dollar gestohlen.
Mhm.
Ja, Lino, kleiner Inflationscheck. Mal zum Ende der Folge ausnahmsweise.
Okay.
4,3 Millionen Dollar in 1974.
Ja.
Wie viel wäre das heute wert?
Ja, das sind heute 18,6 Millionen.
Hm. Nicht ganz. 26,5 Millionen.
Hm.
Also eine ganze Menge Geld.
Ja.
Hat natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt. Konnte auch deswegen so gut funktionieren, weil der heißt ein Inside-Job war. Und der Nachtwächter die Täter reingelassen hat und anschließend wurde der Tatort mit Bomben gesprengt, um die Beweise zu vernichten.
Aber das Geile für ihn ist ja auch, er kann ja einfach mit einem Handkantenschlag jeden Tresor öffnen. Das ist ja gar kein Problem. Die Bomben und Dynamit und so braucht er nur, um das Fenster zum Vorraum zu öffnen. Und danach geht er also durch die Wand und so, das macht er alles mit seiner Hand.
Einmal durch den Tresor durch.
Ja.
Oh, sehr gut. Ja. Allerdings, was nicht so leicht lief, wie die Handkantenschläge durch die Tresore, war, dass die Geldmenge so groß war, dass es nicht so leicht war, das irgendwo waschen zu können.
Mhm.
Und keine Bank wollte das Geld annehmen. Und nachdem sie es ein paar Mal probiert hatten, wurde es einem der Täter dann doch zu heiß, das Ganze, und er hat gestanden. Und so ist das Ganze rausgekommen und vor Gericht gelandet. Und inwieweit Dante jetzt genau involviert war, ist gar nicht komplett klar. Also ob er da vor Ort war.
Mhm.
Was aber sicher ist, ist, dass er im Rahmen des Prozesses aussagen musste, mithilfe eines Lügendetektors. Also er wurde auf jeden Fall verdächtigt. Es ist also auch nicht abwegig, dass er Teil dieser Crew war. Vielleicht wurde auch vermutet, war er sogar derjenige, der das alles geplant hat und quasi das Mastermind dahinter.
Mhm.
Konnte allerdings nie ganz aufgelöst werden, weil er 1975 noch vor Prozessende an einem Magengeschwür starb. Mhm. Ja, mit gerade mal 36 Jahren.
Ja. Ja, wahrscheinlich hat er sich aus Versehen selbst mit seiner Hand irgendwie
einen Demack-Schlag selbst versetzt.
Genau, selbst vergiftet, ja.
Das kann sein. Und ja, so unspektakulär am Ende endet dann die Geschichte vom Deadliest Man Alive, Count Dante. Hm.
Dem ich muss sagen, des Todes. Das klingt nach sehr viel mehr als der Mann ist mit 36 gestorben. Also, da ist so viel passiert, dass ich mittlerweile, also ich gehe ja immer gedanklich mit, wir machen ja nicht ständig so Jahreszahlen und dazwischendurch kommen mal Jahreszahlen. Aber in meinem Gefühl war der jetzt schon Ü60 oder so bei den ganzen Gefängnisgeschichten. Aber nee, das hat der einfach alles in ein paar Jährchen erlebt.
Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe auch nochmal nachgerechnet extra, als ich die Zahl gelesen habe. Ich gedacht, das kann einfach nicht stimmen. Aber gut, er ist 1939 geboren. Also hat in seinen frühen 20ern dann angefangen als Karatelehrer und hat sich ja innerhalb von 2 Jahren da auch verstritten mit der ganzen Association. Mhm. Also es war einfach keine lange Zeit. Es war ein sehr kurzes, aber sehr intensives Leben. Mhm.
Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, kannst du jetzt Leute vergiften mit deiner Hand?
Ja, ich habe natürlich, kannst du dir vorstellen, in der Recherche auch den Dance of Death mir natürlich angeguckt. Mhm, ja. Und ich sag's mal so, mein Körper ist jetzt eine Waffe. Also meine Hände sind jetzt Gift aus Gift quasi. Ja. Das ist auch wichtig, wenn wir den Podcast mal vergrößern wollen, können wir vielleicht irgendwie andere Podcasts mal übernehmen oder sowas, wenn wir sagen, wir klauen einfach deren Channel. Ja. Das hilft uns dann vielleicht schon weiter. Also deswegen, die Folge lohnt sich doppelt.
Dann tanzen wir einfach ein bisschen und die fallen tot um. Aber es hat gar nichts mit der Kampftechnik zu tun. Das ist einfach nur...
Das wäre auch vorher schon häufiger passiert.
Ja, genau. Also immer, wenn wir zusammen feiern waren, ist das ja eigentlich der Effekt gewesen, den wir auf die Leute hatten, wenn wir getanzt haben. Es sind einfach alle reihenweise umgefallen und haben gesagt, oh Gott.
Ein Chaos. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Vielleicht ist das nur so. Ich bin ja leicht beeinflussbar. Ich bin ja schon so, dass ich, wenn ich irgendeinen Film gucke, da macht irgendwer was auch immer es ist, das will ich dann irgendwie auch machen. Also, weil ich gucke einen Film über einen Künstler und habe Bock, irgendwie zu malen. Ich gucke einen Film.
Das ist bei mir sehr
realistisch. Ja. Ich gucke einen Film über einen Kampfsportler, ich habe Bock auf Kampfsport. Mhm,
also ja.
Und beim Lesen, obwohl das eigentlich überhaupt keine schöne Geschichte ist und eigentlich fast nur Nachteile hat, habe ich schon auch wieder ein bisschen Bock bekommen, dass ich gedacht habe, eigentlich muss ich jetzt auch, ich brauche Gifthandwaffen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich muss sagen, so ging es mir, als ich Creed geguckt habe, den ersten. Mhm. Da habe ich erstmal geguckt, wo gibt es in Paderborn Boxstudios.
Ja. Das ist schon gut. Also deswegen, ich muss mir vielleicht jetzt, weiß ich nicht, von einem Plüschtierhersteller mal irgendwie einen Film angucken oder so, dass ich wieder ein bisschen runterkomme.
Ja, ich muss mir einen Film von Leuten angucken, die ihr Studium rechtzeitig beenden. Vielleicht wäre das mal ein Plan für mich, ja. Okay, und damit war es das fürs große Verbrechen in dieser Woche. Oder kommt da noch was? Nee, oder?
Da kommt nichts mehr. Gut. Ist tot.
Dann zum Community-Verbrechlein.
Community-Verbrechen.
Ja, da reden wir immer über eure selbstbegangenen oder beobachteten Gaunereien, die ganz harmlos oder weniger harmlos sind. Und in der vergangenen Woche, das lösen wir jetzt ja noch kurz auf, müssen wir besprechen, haben wir unsere Niedertracht und Dummheit und sonst was alles Einschätzungen abgegeben für Steffs Gummibärchenmann, der da nachts Musik gehört hat und dabei irgendwie ganz viele Süßigkeiten zu sich genommen hat. Und da aus verschiedenen Gründen fluktuierte so ein bisschen eure Einschätzung des Ganzen. Also auch innerhalb der einzelnen Einschätzungen. zum Beispiel, Robi hat geschrieben, 10 von 10, weil ich nicht eingeladen wurde, 4 von 10, wenn ich dabei gewesen wäre. Das war so ein bisschen der Tenor, den manche gehabt hätten.
Kann ich nachvollziehen?
Genau. Matthias hat geschrieben, er gibt eine 6 von 10, aber er würde eine 10 von 10 geben, wenn die ganzen grünen Gummibärchen weggegessen wurden. Also,
okay.
Deswegen, ich muss das so ein bisschen zusammenfassen. Mhm. In dem Fall 5,5 bis 7,5 ist so der Durchschnitt auf der Niedertrachtskala dafür. Du warst da ja sehr viel rigoroser unterwegs.
Ruhestörung. Ja. Da gibt es bei mir keinen Pardon. Wer Ruhestörung betreibt, der spürt die mörderischen Gifthandwaffen.
Ja, so ein bisschen wie Sandra, die hat die auch ausgepackt. Ja, Idiotenskala waren sich aber alle einig. Durch die Decke, 12 von 10, 12,5 von 10. Also da,
gut. Da ist ganz alles andere hätte mich auch verwundert.
Allerdings hat niemand dazu geschrieben, wie lange wir ihn in den Knast schicken dürfen. Deswegen können wir das jetzt vielleicht selbst machen. Wie lange gibst du ihm?
Ich war ja, was habe ich gesagt, 4 Jahre, glaube ich.
Mm, 4 Jahre.
Ja, für okay. Ruhestörung, rein die Ruhestörung.
Aber für mich bist du freigesprochen. Und damit.
Also einigen wir uns auf 2 Jahre, treffen uns in der Mitte.
Genau, freigesprochen. Fantastisch. Und damit kommen wir mal zum Verbrechlein in dieser Woche, das uns eingeschickt wurde von der lieben Nora, die geschrieben hat. Moin, ich habe da ein Verbrechchen für euch. Als ich ein Teenager war, bin ich einmal nachts mit einer Freundin rumgefahren und wir haben auf alle NPD-Plakate, die wir finden konnten, rosa Herzen und Sterne gemalt. Auch die ganz hochgehängten. Und mein Auto hat von der Farbrolle ziemlich viele, ziemlich auffällige Parkplätze bekommen. Randnotiz, war nicht so schlimm, weil das Auto vom Vorbesitzer gold angesprühte Felgen hatte, deren Farben langsam abblätterte. Also waren die pinken Spritzer nicht das Schlimmste am Auto. Ein paar Tage später sieht mein Vater die Flecken, schaut mich an und meint, Nora, ich komme gerade aus der Stadt und jetzt sehe ich dein Auto und ich bin stolz auf dich, aber mach das sofort weg, bist du wahnsinnig. Nicht so funny Fun Fact am Rande, ein paar Nächte später wollten andere Leute das auch machen und wurden von den Parteimitgliedern krankenhausreif geprügelt.
Weniger schön. Ja. Ja, aber passt zur Kampfsportfolge immerhin. Also gut, das hast du gut abgestimmt, Lino, dass du das Verbrechlein heute gewählt hast.
Ja, genau. Also erstmal dazu.
Okay, wie kommt da noch mehr?
Ja, ich habe noch eine Nachfrage gestellt, ob die Farbe abgegangen ist. Sie hat gesagt, zum Glück sowohl die goldene als auch die pinke Farbe sind vom Auto weggekommen.
Sehr gut.
Und das ist dann auch nicht mehr TÜV-reich gewesen und kam dann in die Müllpresse sozusagen. Also der alte Mafia-Trick. Perfekt. Hat dann funktioniert, um alle Beweise zu vertuschen. Ja,
ich glaube, das dürfte eine ziemlich leichte Nummer sein.
Mm.
Wir leben in der Demokratie und ja, theoretisch sollte man keine Wahlplakate anfassen, auch von Parteien, die man nicht mag. Aber sind wir mal ganz ehrlich, von der NPD darf man das ruhig. Also ich rufe jetzt natürlich niemanden dazu auf und es soll natürlich niemand machen, aber
ja.
So schlimm ist es halt nicht. Also es ist halt, es trifft halt die Richtigen und ganz ehrlich, genau. Man sieht es ja alleine dadurch, dass sie danach Leute krankenhausreif geschlagen haben, zeigt ja auch, was für Leute das sind. Und keine Toleranz den Intoleranten. Ist absolut, genau. Niedertracht-Skala 0 von 10, minus 10 von 10.
Minus 10 von 10 ist genau die Niedertracht, die ich mir dafür auch aufgeschrieben habe. Gleichzeitig allerdings, ihr seht ja am Endergebnis für andere, die das gemacht haben, vielleicht ist es so ein ähnlicher Effekt wie bei einem Karate-Dojo, die Tür einzutreten. Deswegen immer mal so ein bisschen abwägen, das Ganze, ne? Die goldenen Felgen allerdings, die haben es mir ja so ein bisschen, da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Goldene
ich
Felgen.
Ich wäre eher bei den Nazis, aber dann wir über die goldenen Felgen, ja.
Da wäre ich jetzt bei einer 10 von 10 gewesen, muss ich sagen. Also rückblickend, dass du mit goldenen Felgen durch die Gegend gefahren bist, Nora.
Das ist schon hart, gut. Nicht.
Ja.
Aber es war ja vom Vormieter und vielleicht hat vom Vorbesitzer und wenn sie sich vielleicht sonst nicht leisten konnte, sie war ja noch Teenager.
Das ist richtig, ja.
Das ist dann teuer, dann ist man vielleicht einfach froh und kann sich dann jetzt auch nicht unbedingt leisten, da eine andere Farbe zu nehmen.
Ja.
Und ich sag mal so, als Teenager hat man vielleicht auch noch einen anderen Geschmack. Also wenn du jetzt den 15-jährigen Niklas, ja, über den haben wir heute viel schon geredet, fragen würdest, was wär dein bevorzugtes Auto? Ich sag mal so, das wird sich durchaus geschmacklich unterscheiden. Also heutzutage würde ich eher ungern mit Flammen auf der Seite vom Auto und einem Heckspoiler rumfahren.
Ja.
Ja.
Der 15-jährige Niklas in Need for Speed Underground sagt andere Dinge, meinst du? Okay.
Genau.
Ja, aber ich frage mich auch, wie die Farbkleckser überhaupt aufs Auto gekommen sind. Also haben die so Drive-Bys gemacht quasi, dass sie dann so mit so einem Pinsel aus dem Auto geschossen haben auf die Wahlplakate oder wie? Und dann irgendwie da Sterne drauf geballert?
Das ist eine schöne Vorstellung. Ich könnte mir vorstellen, dass sie aufs Auto gestiegen sind, um an die hohen Wahlplakate ranzukommen.
Ja.
Sie hat ja gesagt, auch die ganz oben. Die sind ja nun mal wirklich weit oben. Ja.
Ja.
Und ansonsten vielleicht beim wieder ins Auto rennen, den Farbeimer so hin und her geschwenkt haben, dass da auch Farbkleckse aufs Auto gekommen sind.
Ja, okay. Und was halten wir von den Motiven? Würdest du da noch irgendwie Kreativpunkte vergeben wollen? Weil ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen zu leicht, das zu besprechen in dieser Woche. Ne? Also die Niedertracht, die ist ganz klar, die ist im Minusbereich.
Ja, und ich hoffe auch, da kommen keine anderen Meinungen rein in den Kommentaren. Also
Kreativpunkte allerdings Sterne und Herzchen.
Ja, finde ich nicht schlecht. Also ich finde auch so ein bisschen mit Liebe gegen Hass.
Ja.
Ja. Finde ich nicht schlecht. Ich bin ja tendenziell großer Freund. Also ich finde ja, für mich Peak-Humor ist ja irgendwie so auf
so ein Hitlerbart. Bild.
Nee, ein Hitlerbart natürlich auch.
Das wäre doch sehr passend in dem Fall.
Tendenziell bin ich jetzt so großer Freund von diesen Zwirbelbärten, aber du hast recht. Bei der NPD wäre vielleicht ein Hitlerbart angebrachter.
Ja. Der alte den Zahn schwarz malen Trick.
Immer gut, Augenklappe, Fan von Augenklappen.
Mm. Papagei auf die Schulter. Also
da muss man schon ein bisschen mehr Talent haben. Da wäre ich dann raus.
Da wissen wir nicht, wie talentiert Nora ist. Aber tendenziell, aber ist schon okay. Und es muss ja auch schnell gehen. Sie hatten viele Plakate auch abzudecken. Das ist ja auch nicht leicht in so einer Nacht.
Ja, ne? Wenn der Vater durch die Stadt gefahren ist und das überall gesehen hat. Und er hat sie gesehen, bevor er die Farbflecken auf dem Auto seiner Tochter gesehen hat. Heißt, stimmt. Es war ja wirklich auffällig. Es war ja nicht, er sieht die Farbflecken, wundert sich schon und dann fallen ihm die Plakate auf, sondern ihm sind ja die Plakate an sich schon aufgefallen.
Ja, ja, das stimmt. Ja, also Nora, ich würde einfach mal sagen, du bist schon mal vorträglich freigesprochen von uns beiden. Mhm. In dem Fall schwingen wir uns jetzt einfach mal als Richter dazu auf und sagen, scheiß auf die Geschworenen. Aber die Geschworenen können ja trotzdem gern noch ihre Meinung dazu einsenden.
Senden eure Meinung ein, aber wehe, ihr habt
Die falsche, ja. Das wäre uns schon wichtig. Ja, deswegen, Nora, freigesprochen, Kreativpunkte. Ihr könnt ja einfach mal die besten Motive reinschreiben. Was sind die besten Motive, die man da drauf hätte malen können?
Mhm. Ne? Also, ihr habt folgende Aufgabe: Niedertracht bewerten. Das sollte hoffentlich relativ klar sein. Besten Motive aufschreiben und schreiben, auf was für eine Art und Weise ihr euch früher mit euren Geschwistern geprügelt habt.
Das ist eigentlich das, wo ich drauf warte. Ob die Leute mit den Armen wild rumrudernd durch ihre Wohnung
gelaufen sind. Auf jeden Fall.
Ja, weiß ich jetzt.
Bitte meldet euch bitte, es ist wichtig.
Ja.
Es ist für die Wissenschaft.
Für die Wissenschaft und für Niklas, der sonst im Nachhinein seine ganze Kindheit in Frage stellt und einfach jetzt feststellt, was er für ein weirder Typ gewesen ist. Also wie so, ich stelle mir das auch vor, du bist rumgelaufen, ich kenne ja auch so deine körperliche Koordination, wie diese Dinger vor Autoläden, die so mit Luft aufgeblasen so durch die Gegend wackeln.
So in etwa so. Kann man sich's vorstellen, ja.
Okay. Und damit war es das für diese Woche. Nächste Folge bin ich dann wieder dran mit einem fantastischen
normalen Folge.
Fall, wo niemand Mord, sterben darf, weil ich nicht Niklas bin, der sich hier immer über die Regeln hinwegsetzt.
Ja, in meiner nächsten Folge wird auch niemand sterben. Das so viel, ich weiß noch nicht, welche ich machen werde, aber auf jeden Fall ohne ohne Mord, um auch wieder dem Podcast treu zu bleiben.
Sehen wir dann, welchen Weg du sonst findest, um unsere selbst auferlegten Regeln zu umschiffen. Und bis dahin, hört vielleicht bei Rosenlose Frechheit rein, Temptation Island, da geht die Post ab, sage ich euch. Und Gelatine Kenobi, mal schauen. Ich kündige das jedes Mal an, da geht es jetzt bald weiter und es geht irgendwie nie so richtig.
Ich bin jetzt im Urlaub, ihr macht das mal schön ohne mich und dann wenn ich wieder, dann kann ich mir im Urlaub die Folge anhören und auch lachen. Ist doch schön. Da habe ich was Schönes.
Dann hast du wenigstens was zu lachen im Urlaub.
Ja. Genau.
Und bis dahin, habt eine wundervolle Zeit, bleibt gesund und tschüss.
Ciao.